Hallo, mein Name ist Patrick Hinsberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Heute allerdings ohne Gast, dafür aber mit einem Blick in die Wissenschaft des Übens. Stell dir vor, du sitzt am Instrument. Es ist vielleicht später Nachmittag, du kommst gerade von der Arbeit und übst 2 Stunden. Und dann fragst du dich, war das genug? Hätte ich länger üben sollen? Und ganz ehrlich, diese Frage kenne ich auch. Wahrscheinlich kennt sie jeder von uns. Und die verführerische Antwort, die wahrscheinlich viele von euch im Kopf haben, ist die berühmte 10.000-Stunden-Regel von Anders Eriksen. Sie kommt aus dem Jahr 1993 und sagt im Grunde, wenn du 10.000 Stunden übst, wirst du zum Experten. Egal bei was. Punkt. Ihr merkt schon, ich werde ein bisschen skeptisch. Anders Eriksen hatte damals Geiger untersucht und festgestellt, dass die Besten bis zum Alter von 20 Jahren im Durchschnitt ungefähr 10.000 Stunden mit Üben verbracht haben. Deutlich mehr als andere Musikerinnen und Musiker. Klingt simpel, klingt motivierend, vielleicht auch demotivierend, klingt aber vor allem wie die Demokratisierung des Talents. Nicht unser Talent bestimmt alleine unseren Erfolg, sondern unsere Disziplin. Aber, und das ist heute unser Thema, stimmt das wirklich noch so? Und selbst wenn Üben wichtig ist, ist wirklich die Menge entscheidend oder vielleicht etwas ganz anderes? In den letzten Jahren hat die Wissenschaft sehr genau auf diese Frage geschaut. Und ich habe mich durch 2 Studien gearbeitet, die ich euch heute gerne vorstellen möchte. Die erste stammt von Ariel Bonneville-Roussy und Thérèse Bouffard aus dem Jahr 2015. Eine Studie mit Musikstudierenden, die zeigt, warum Quantität allein ins Leere läuft. Und die zweite ist eine große kritische Review von David Hambrink, Brooke McNamara und Frederick Oswald aus dem Jahr 2020. Sie stellen im Grunde die gesamte Theorie des Deliberate Practice von Anders Eriksen auf den Prüfstand. Und so viel Spoiler darf an der Stelle, glaube ich, sein. So ganz aktuell scheint die 10.000-Stunden-Regel nicht mehr zu sein. Aber der Reihe nach.
Kapitel 1. Die Macht der Qualität.
Schwierige Stellen begegnen uns im Üben eigentlich täglich. Wir wiederholen sie nochmal und nochmal und der Fehler passiert an der gleichen Stelle immer und immer wieder. Und eigentlich hoffen wir nur irgendwie durch Wiederholung, dass es irgendwann doch klappt. Das ist im Grunde genau das, was Eriksen als naive practice bezeichnet. Üben in der Hoffnung, dass Wiederholung alleine hilft. Und meistens tut sie das eben doch nicht. Aber was ist die Alternative dazu? Genau das haben sich Bonneville-Roussy und Bouffard 2015 in ihrer Studie mit 173 Musikstudierenden angeschaut. Junge Leute, im Schnitt ungefähr 18 Jahre alt, mit circa 7 Jahren Erfahrung auf ihrem Instrument. Keine Anfänger, keine Profis, also ungefähr eine vergleichbare Gruppe, wie wir wahrscheinlich hier alle im Podcast sind. Sie haben nicht einfach gefragt, wie viele Stunden übst du pro Woche, sondern sie haben versucht, Qualitätskomponenten des Übens zu erfassen. Dazu gehören zum Beispiel die Zielorientierung, also übe ich konkret mit einem Ziel, etwas Bestimmtes zu verbessern? Die fokussierte Aufmerksamkeit, also bin ich wirklich konzentriert oder läuft mein Üben eher auf Autopilot? Selbstregulationsstrategien, also plane ich meine Übungszeit, vermeide ich Ablenkung, analysiere ich meine Fehler auch anschließend? Und die angesprochenen Deliberate Practice Strategien. Also nutze ich spezifische Übetechniken, zum Beispiel in Teilabschnitten üben, in Chunks üben, Tempo variieren, Artikulation variieren und alle möglichen anderen Formen von variantenreichem Üben, die ihr sonst noch kennt. Diese 4 Komponenten haben sie in einem einzigen übergeordneten Faktor zusammengefasst, dem sogenannten formalen Üben. Und ihr Befund, und das zitiere ich ganz kurz, das formale Üben war ein starker Prädiktor für musikalischen Erfolg. Aber noch interessanter ist, was mit der reinen Übungszeit passiert. Wenn man nämlich die Qualität des Übens statistisch herausrechnet, also kontrolliert, wird die Übungszeit alleine negativ. Das bedeutet, wer viel übt, aber ohne Fokus, ohne Ziel und ohne Strategie, der schadet sich unter Umständen vielleicht sogar selbst. Die Forscherinnen haben das leere Übungszeit genannt. Weniger ist mehr also, auch beim Üben, wenn es das richtige Üben ist. Das klingt zunächst wie eine Selbstverständlichkeit, aber es widerspricht doch oft unserem Eindruck, mehr üben zu müssen. Also es zählen doch die Stunden und nicht die Qualität.
Kapitel 2. Die große Ernüchterung.
Das Modell von Bonneville-Roussy und Buffard hat mit dem Faktor formalem Üben immerhin 18% der Varianz im Musikerfolg erklärt. Das sind mehr als in früheren Studien, aber bedeutet auch gleichzeitig, dass 82% der Unterschiede zwischen Musikstudierenden ungeklärt bleiben. Also, was steckt dahinter, hinter diesen 82%? Genau dieser Frage sind David Hambrink und seine Kollegen in ihrer großen kritischen Review im Jahr 2020 nachgegangen. Sie haben sich über 25 Jahre Forschung zu Deliberate Practice Theorien angeschaut. Hambrick und seine Kollegen konnten zeigen, dass das Kernproblem in der Forschung ein Definitionsproblem ist. Denn Erickson hatte Deliberate Practice wiederholt und widersprüchlich definiert. Mal musste Deliberate Practice von einem Lehrer entworfen sein, mal selbstgesteuert, mal gilt Gruppentraining, mal nicht. Und diese Inkonsistenz ist gar nicht mal so trivial, denn sie bestimmt, welche Studien als Beleg gelten können und welche nicht. Vor allem weiß man heute, dass die reine Dauer von Deliberate Practice nur etwa 20-30% ausmacht, ob ein Musiker oder eine Musikerin ein außergewöhnliches Niveau erreichen. Andere Faktoren wie etwa Motivation, Grundschnelligkeit des Nervensystems, unser familiäres Umfeld, unser Wohnort und ganz viele weitere Umweltfaktoren spielen ebenfalls eine ganz wichtige und entscheidende Rolle. Allerdings sind das alles keine Argumente gegen das Üben. Hambrick und seine Kollegen betonen ausdrücklich, wie wichtig Training ist und wie sinnvoll weiterhin Üben ist. Aber die berühmte 10.000-Stunden-Regel, die besagt, mehr Stunden üben gleich automatisch mehr Erfolg, lässt sich damit nicht mehr halten.
Kapitel 3. Und was bleibt übrig?
Also, was nehmen wir mit? Wenn Deliberate Practice nur einen Teil erklärt und die Qualität des Übens mehr zählt als die Quantität, dann hat Studie 1 eigentlich die richtige Frage gestellt. Nicht, wie viele Stunden übst du, sondern wie übst du? Und da lohnt sich nochmal einen Blick genauer auf die Studie zu werfen. Vor allem auf die Rolle der Selbstregulation. Selbstregulation meint Dinge wie zum Beispiel, sich vor dem Üben ein klares Ziel zu setzen. Während dem Üben Fehler aktiv wahrzunehmen und gezielt zu isolieren und nicht einfach zu überspielen. Und nach dem Üben kurz zu reflektieren, was hat funktioniert und was nicht und vielleicht sogar herauszufinden, warum. Das sind alles keine neuen oder revolutionären Ansichten oder Ideen, aber genau sie machen den Unterschied, unabhängig davon, ob jemand 2 oder 6 Stunden übt. Also, was können wir heute aus dieser Folge mitnehmen? Erstens, die reine Übungszeit sagt noch nichts über unseren musikalischen Erfolg aus. Das ist beruhigend. Sie wird erst dann leistungsrelevant, wenn sie durch qualitative Faktoren begleitet wird. Also zum Beispiel Zielorientierung, Fokus, Selbstregulation und spezifische Übestrategien, die wir hier im Podcast regelmäßig mit den vielen, vielen Gästen besprechen. Zweitens, Deliberate Practice und die berühmte 10.000-Stunden-Regel stimmen so in dieser Form nicht, denn ganz viele andere Faktoren wie familiäres Umfeld, unsere Motivation und viele, viele weitere Umweltfaktoren spielen eine mindestens ebenso große Rolle und wurden lange unterschätzt. Drittens, das Konzept Selbstregulation, also das bewusst sich vor dem Üben, während dem Üben und nach dem Üben beobachten und sein Üben im Grunde vor- und nachbereiten, ist ein Konzept, was scheinbar bisher in der Forschung als hilfreiches Konzept standhält. Vielleicht helfen dir diese 5 Ideen für deinen Überalltag. Formuliere Mikroziele, bevor du anfängst. Was genau willst du die nächsten 30 Minuten eigentlich verbessern? Teil dein Stück in Teilabschnitte ein, anstatt es immer nur von vorne durchzuspielen. Isoliere die schwierigen Passagen und mach sie genau ausfindig, wo die Schwierigkeit liegt. Ist es eine Tonverbindung? Ist es ein Akkord? Ist es der Fingersatz? Ist es eine Bindung? Finde heraus, woran du wirklich scheiterst und übe das gezielt. führe ein kurzes Übetagebuch. Ich bin Fan und das wissen viele von euch, dass ich seit Jahren Übetagebuch führe. Und was ich darin aufschreibe, ist vor dem Üben, was ich mache und anschließend auch, nicht immer, aber oft, was hat gut funktioniert und warum hat es gut funktioniert. Also welche Übung hat mir geholfen? Das ist vor allem dann gut, wenn die Motivation mal nicht so gut ist und man reinschauen kann, welche Strategien einem an bestimmten Tagen doch geholfen haben. Pausen. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Pausen sind wichtig, nicht nur während dem Üben, sondern auch ausreichend Schlaf, damit unser Körper das Gelernte und Geübte auch verarbeiten kann. Und vielleicht das Wichtigste, dass wir ehrlich gegenüber unseren eigenen Grenzen und unseren eigenen Stärken sein sollten. Meinen Schülerinnen und Schülern sage ich gerne, üb auch das, was du schon gut kannst. Also die eigenen Stärken optimieren und schauen, was gut funktioniert und daraus noch mehr machen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, um seine Übequalität noch mehr zu verbessern. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Ideen aus dieser Folge mitnehmen, die ihr vielleicht sogar direkt jetzt nach dem Hören dieser Folge in euer Üben einbaut. Ich freue mich, wenn wir uns hier in 2 Wochen zu einer neuen Folge Music Lab und dann anschließend in 2 Wochen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich wiederhören. Der April läutet nämlich auch einen ganz besonderen Monat für den Podcast ein. Nämlich vor 5 Jahren erschien die erste Folge Wie übt eigentlich. Damals übrigens auch eine Solo-Folge. Zu diesem Jubiläum gibt es ein paar Specials, die euch in den nächsten Wochen erwarten werden. Der Podcast wird nämlich nicht nur 5 Jahre, sondern wir feiern auch 50 Episoden Wie übt eigentlich. Das heißt 50 Gäste, 50 Ideen, wie andere Musikerinnen und Musiker üben und 50 Ideen, die mit uns allen geteilt wurden. Das macht mich sehr dankbar, ein bisschen stolz und ich freue mich auf ganz viele weitere Episoden und vielen Dank euch schon mal fürs Zuhören für heute. Viel Spaß beim Üben und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Mein Name ist Patrick Hinsberger und ich freue mich, wenn wir uns hier jeden zweiten Montag hören und gemeinsam herausfinden, wie andere Musikerinnen und Musiker üben. Ihr findet mich auf Instagram und im Web unter www.what-is-practice.de. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension da. Das hilft, damit wir noch ein kleines bisschen besser gefunden werden und vom Podcast-Algorithmus noch ein kleines bisschen besser gerankt werden. Vielen lieben Dank. Ciao, euer Patrick.